Also meine Mutter, die kannte sich aus in der Politik, Literatur, Sport, Kunst. Also sie hat eigentlich ein sehr breites Allgemeinwissen gehabt. Und für uns Kinder war es schon immer beeindruckend, wenn im Fernsehen Quiz-Sendungen kamen. Gut, früher gab es nicht so viel wie heute, aber zum Beispiel Der große Preis mit Wim Tölke. Und wenn dann Die große Wand da kam. Und meine Mutter, die hat immer ziemlich viel Antworten gewusst. Also das hat mich echt beeindruckt. Oder vielleicht kennen manche von Ihnen noch, erkennen Sie die Melodie mit Ernst Stankowski. Das war, ich habe im Internet nachgeschaut, 1977. Und da musste man so Melodien erraten. Opern, Operetten und Musical. Und meine Mutter, auch da kannte sie sich aus. Und wir haben dann auch später gesagt, als Jugendliche, eigentlich müsste man meine Mama mal anmelden für eine Quiz-Sendung. Aber wir haben es leider nie gemacht. Später war sie dann pflegebedürftig, hat auch die Sprache verloren und ist 2011 verstorben. Aber wie gesagt, ihr Allgemeinwissen, das war wirklich beeindruckend, egal ob jetzt Eislaufen, Rudi Zerne oder Katharina Witt. Ich habe mit ihr gern Eislaufen angeschaut. In der Politik kannte sie sich aus. Sie hat auch viel Radio gehört, SWR, Bücher gelesen, also breit aufgestellt. Meine Mutter hatte kein Abitur. Sie war in der Volksschule und sie hat sich ihr Wissen selbst angeeignet. Ja, sie hat immer gesagt, sie ist ein Arbeiterkind und ihre Eltern haben gesagt, also sie wollte eigentlich aufs Gymnasium, aber ihre Eltern haben gesagt, ein Arbeiterkind geht nicht aufs Gymnasium. Ja, war damals so. War damals so. Aber umso erstaunlicher ist es, ja, wie sie sich da auch selber, heute würde man sagen, weitergebildet hat. Ne? Und auch ihre eigene Meinung gebildet. Durch das viele Wissen und Lesen konnte sie ja auch selber gut, ich sage mal, recherchieren und sich manches aneignen und nicht nur vom Hören sagen, ja, oder aus dritter Hand hören. Ich habe mir gedacht, wie bilden wir unsere Meinung? Was prägt uns? Eben unsere Werte, das, was der Wille ja auch gesagt hat. Ja? Was prägt uns? Was ist uns wertvoll? Was sind unsere Werte? An was orientieren wir uns? An wen oder was orientieren wir uns? Und unsere Meinung, das, was wir von uns geben, und unser Wissen steht immer unter dem Einfluss, womit wir uns beschäftigen oder an wen oder was wir glauben. Und darum, um unter welchen Einfluss wir stehen, geht es auch in dem Psalm 1, in den ersten Versen. Der Vers 1 nach der Übersetzung Hoffnung für alle: Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Oder nach der Luther-Übersetzung: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. So beginnt der Psalm 1. Dieser Vers zeigt, es hat Auswirkungen auf unser Verhalten, zum Beispiel mit wem wir zusammen sind, eben unter welchem Einfluss wir stehen. Der Psalmschreiber gibt vor, nicht dem Rat der Gottlosen zu folgen, sich nicht mit den Sündern auf eine Seite stellen und sich nicht mit Leuten zusammentun, die über alles Heilige herziehen. Der Psalmschreiber warnt vor dem Umgang mit Gottlosen und Spöttern. Denn wer sich mit Gottlose und Spötter zusammentut, es wird negative Folgen haben. Wenn man den Psalm 1 bis zum Ende liest, da kommt auch am Schluss dann, dass Menschen, die ohne Gott leben, werden vor Gericht nicht bestehen. Und es heißt da, Menschen, die sich mit Gottlosen einlassen, laufen in ihr Verderben. Also hat nicht nur negative Folgen, sondern ja, das geht dann noch weiter. der läuft in sein Verderben. Aber glücklich ist der, der sich fernhält von denen, die von Gott nichts wissen wollen. Ja, wie konnten jetzt die Menschen damals wissen, wer sind jetzt die Gottlosen und wer sind die, die mit Gott leben? Also mit wem soll ich mich zusammentun, ne? Woran erkannte man die Menschen, die ohne Gott leben? Das Kennzeichen war der Umgang mit den Geboten Gottes. Wer mit dem Gesetz Gottes in Verbindung stand oder sich auskannt. Denn der Vers geht ja noch weiter. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Oder bei Martin Luther heißt es, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über das Gesetz Tag und Nacht. Also auch in der neuen Luther-Übersetzung 2017 ist das Wort Lust am Gesetz sogar mit drin. Lust haben am Gesetz des Herrn. Oder wie es in den anderen Übersetzungen heißt, Freude haben. Der Psalmschreiber fordert die Menschen auf, sich am Gesetz des Herrn zu freuen und nachzusinnen Tag und Nacht. Also mir ist in der Vorbereitung dieses Wort nachsinnen oder darüber nachdenken, da bin ich hängen geblieben. Dass es nicht darum geht, nur darum geht, sich am Gesetz zu orientieren, an den Geboten, sondern dieses Nachsinnen Tag und Nacht. Nachsinnen Tag und Nacht, das geht noch viel mehr darüber hinaus, als jetzt ich lese nur was oder ich höre was. Aber Nachsinnen und Lust haben am Gesetz des Herrn. Also das Wort Gesetz verbindet man ja jetzt nicht mit Freude oder mit Lust. Ich weiß nicht, was Ihnen als erstes einfällt, wenn man an das Wort Gesetz denkt. Wir denken vielleicht eher an Grundgesetz oder Gesetzgebung oder Datenschutzgesetz oder ja, Gericht. Ja. Vielleicht noch eher positiv an Ordnung, an Frieden, an Halt. Wenn man jetzt denkt, die Menschen damals, zur Zeit, als der Psalm geschrieben war, vielleicht circa 3000 Jahre, da gab es überhaupt keine Gesetzgebung, wie wir sie heute haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Gesetze damals eine Wohltat waren für die Menschen. Also göttliche Ordnungen, die Gesetze wie die 10 Gebote, die die Menschen ja damals gehabt haben, dass ihnen das Halt geboten hat, Sicherheit, Ordnung. Da war ein Rahmen da, wo man drin leben konnte, in all dem Chaos. Natürlich gab es auch damals schon Menschen, die sich um das Gesetz nichts geschert haben. Es gab die Gottlosen, die nach ihren eigenen Regeln gelebt haben und die Menschen, die sich an Gottes Gebote gehalten haben. Und klar gab es genauso auch Spötter, die sich über die lustig gemacht haben, die an Gott glauben. Und da gibt es ja viele Psalmen auch, in denen man das nachlesen kann, ne? Wie viele sich dann auch darüber lustig machen oder die Feinde, ja, was willst du mit deinem Gott? Schau mal an, wie es dir geht. Ich denke, diese Menschen gibt es heute noch genauso wie damals. Gut, vielleicht ist es heute so, dass man nicht dem Spott so ausgesetzt ist. Also ich habe es noch nicht so erlebt, dass mich jetzt Menschen, sage ich mal, verspottet haben für meinen Glauben. Ich erlebe es eher so, wenn Gleichgültigkeit, naja, ist ja schön für dich, wenn du glaubst. Ne? Für dich mag das ja gut sein. Also so ist es eher. Ja, und ich habe zum Beispiel einer Kollegin erzählt, vor ein paar Monaten im April war ich in einem Kloster oder im Gästehaus vom Kloster Münster-Schwarzach und habe 3 Tage Auszeit gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wo fährst du in den Urlaub hin? Habe ich gesagt, naja, ich gehe in das Kloster für 3 Tage. Ach, das könnte ich nicht. Und das wäre nichts für mich. Ich bin Atheist, hat sie gesagt, gleich nachgeschoben. Da habe ich so gesagt, naja, also an irgendwas glaubst du doch auch, oder? Und dann sagt sie, ja, ich glaube an mich. ja, ist auch eine Einstellung, also ich habe da nichts mehr drauf gesagt, ja. Ich denke mir, Leute, die eher ohne Gott leben, ja, man findet vielleicht da auch eher die Einstellung so, erst komme ich und dann komme ich. Ne? Also ich glaube an mich, denen geht es ja dann, die kreisen ja mehr um sich selber. Man merkt es schon Menschen auch anderen. Eben, wie sich unsere Werte dann auch äußern. Ne? Lebe ich dann eher egoistisch oder sind mir andere Menschen wichtig? Bin ich hilfsbereit? Man merkt es auch an der Sprache von den Menschen, wie sie über andere reden oder wie sie andere bewerten. Und in der Sprache, da hat sich ja einiges getan. Leider auch in der Sprache mancher Politiker. Wer prägt unseren Glauben oder unsere Werte? Und das hängt sehr davon ab, von wem wir uns beeinflussen lassen oder von wem wir, woher wir unsere Informationen nehmen. Ob wir jetzt nur schauen, was wir im iPhone finden oder im Intranet oder in der Bibel lesen, uns an der Bibel orientieren. Wovon lassen wir uns beeinflussen? Aus welcher Quelle trinken wir? Trinken. Ja, im Johannesevangelium heißt es ja, dass Jesus selbst die Quelle lebendigen Wassers ist. Und er bietet uns lebendiges Wasser an. Und das Wasser soll uns ja auch daran erinnern. Und der Baum am Bachufer, der steht ja auch am Wasser. Der Baum am Bachufer wird so beschrieben, dass er am Wasser steht und immer Blätter und Früchte trägt. Und das kann man sich jetzt bei der Hitze, bei den Temperaturen ganz anders vorstellen. Also mir ist das jetzt so bewusst worden, was das heißt, am Bachufer oder am Fluss zu sein. Das fällt jetzt in einem ganz anderen Licht. Ne? Wenn man jetzt bei der Trockenheit und der Dürre, ein Baum, der immer grüne Blätter hat und am Wasser steht. Ja, im Psalm 1, Vers 3 heißt es dann, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Oder nach der Luther-Übersetzung, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein besonderer Baum, wo die Blätter nicht verwelken. Da merkt man, dass es um ein Bild geht, ne? Nicht um einen Baum, den man vor sich sieht, sondern glücklich ist der Mensch, der, also der Psalm fängt ja an, von einem Menschen zu erzählen, der mit Gott lebt. Der ist wie ein Baum. Immer grüne Blätter, nicht verwelken, Frucht bringen und was er macht, das gerät wohl. Ein besonderer Baum. Und für mich ist dieses Bild vom Baum ganz anschaulich geworden, um das zu zeigen, wie entscheidend es ist, an welcher Quelle wir leben oder aus welcher Quelle wir trinken, unter welchem Einfluss stehen wir. Ich habe Ihnen eine Zeichnung mitgebracht, den Baum, drei Teile. Ich will es mal. Hier ist so eine kleine Eins, das sind die Wurzeln, unser Herz, eine Zwei, das soll das Gehirn sein. Drei ist unsere Hände, die Früchte. Dieser Baum, die Wurzeln vom Baum stehen für unser Herz. Wovon nähren wir uns? Also was lassen wir unser Herz rein? Sind wir an diesem frischen Wasser wie der Baum? Stehen wir unter Gottes Einfluss? Das heißt, lassen wir uns von Gottes Geist erfüllen. Und da ist auch wichtig, dass das in unser Herz geht. Zum Beispiel Gottes Liebe, lassen wir die in unser Herz rein. Und wenn wir unser Herz mit Gottes Liebe füllen lassen, können wir das auch an andere weitergeben. Also das erste ist Beziehung zu Gott. Wie schaut unsere Beziehung zu Gott aus? Unter welchem Einfluss stehen wir? Das zweite ist der Stamm, der Baumstamm. Steht für unser Kopf. Oder ich habe gedacht, womit füttern wir unser Gehirn? Was liest man alles so im Laufe des Tages? Na? Manche schauen, wenn sie aufwachen, zuerst mal aufs Handy, manche in die Zeitung, andere in die Bibel. Was muss man für zig E-Mails jeden Tag anschauen, Renate? Und dann nochmal löschen, 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 löschen. Oh, in der Arbeit, wenn ich mal denke, ja, die ganzen E-Mails, was man alles wirklich aufnehmen muss, mit was wir unser Gehirn alles ja, beschäftigen müssen, das ist echt viel. Und dann so einen Filter zu haben, was lese ich oder was lese ich nicht. Man kommt ja mit dem Lesen, man kann ja gar nicht mehr alles lesen, was man kriegt. Egal ob in Papier oder per Mail oder per Newsletter, wir können ja gar nicht mehr alles lesen. Geht nicht mehr, wenn man mit nichts anderem beschäftigt und meine Augen würden auch irgendwann streiken. Ja, und über Gottes Wort nachsinnen, das ist eben auch mehr als nur lesen. Ne? Nachdenken, mein Hirn gebrauchen. Und auch offen sein, zum Beispiel für Korrektur. Wenn ich in der Bibel lese, dann kann ich mich auch von Gott korrigieren lassen durch einen Text, den ich lese. Ja, und dann die Früchte, die stehen für unsere Hände, für die Taten. Es hat eben Auswirkungen, mit was ich mich beschäftige, was lasse ich in mein Herz, mit was beschäftigen sich meine Gedanken. Das hat Auswirkungen auf mein Verhalten. Wie erleben mich meine Mitmenschen? Und da sind schon die Auswirkungen sichtbar. Zum Beispiel, ob jemand mehr gibt, hilfsbereit ist oder auch mehr spendet oder großzügig ist für andere. Also meine Mutter war auch so jemand, die sehr großzügig war und auch gastfreundlich. Und man hat es auch gemerkt in ihrem Leben. Wir waren zu Hause 5 Kinder, das heißt, ich habe 4 Geschwister. Aber da durften immer noch andere Kinder mit am Tisch sitzen. Und meine Mutter war da auch offen und gastfreundlich, großzügig und hilfsbereit. Ja, und was prägt mich? Was ist mir wert? An was orientiere ich mich? Was sind meine Werte? Der Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und da ist es mir auch wichtig zu sagen, Bibellesen ist wertvoll, weil uns das gute Werte gibt und eine Orientierung, gerade in unserer Welt, wo man ja manchmal nicht weiß, an was man sich orientieren soll. Und mir war das auch wichtig, als ich noch Jungscha gehalten habe, also ich habe jahrelang Jungscha gemacht, ich wollte den Mädchen auch immer das Bibellesen schmackhaft machen und habe immer versucht, den biblischen Geschichten, die ihn interessant zu erzählen. Dann sind natürlich die Kinder, die jetzt aus dem christlichen Elternhaus gekommen sind, ne? Wenn dann David und Goliath kamen oder Samuel, ach wie langweilig, das kenne ich doch schon. Ne? Na gut, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es schmackhaft machen und habe dann zum Beispiel bei der Geschichte vom Samuel und vom Eli erzählt, dass Eli rückwärts vom Stuhl gefallen ist. Na, wo steht es? Stimmt es? Und dann haben wir zusammen die Bibel aufgeschlagen und haben nachgeschaut. Und ich hatte ja zeitlang so interessierte Jungschaler, die wollten dann auch in der Jungschar immer Bibel lesen. Es war für mich ja ganz wertvolle Zeit. Da haben wir auch Bibeln angeschafft für alle Kinder. Und dann haben wir immer miteinander Bibel gelesen. Die waren so wissbegierig und es war gute Zeit, die Kinder die Bibel schmackhaft zu machen. Wirklich nachzusinnen über Gottes Wort. Und da geht es nicht nur darum, Wissen im Kopf anzueignen. Ich habe ja früher immer gedacht, ich muss möglichst viel Bibelverse auswendig lernen. Und ja, aber was nützt, wenn ich möglichst viel Bibelverse auswendig weiß, aber ich lebe nicht danach. Ich habe es nur hier im Hirn. Ja? Oder ich weiß auswendig. Aber es zeigt sich nicht in meinem Verhalten oder in meinem Reden. Kopfwissen allein reicht auch nicht. Es ist wichtig, dass wir uns das, was wir uns Wissen aneignen, ob es jetzt Bibelwissen ist oder andere Quellen, wo wir unsere Werte auch, wo wir geprägt werden. Wichtig ist, dass wir uns das auch aneignen und umsetzen, dass wir es auch so leben. Und wie entscheidend es sein kann, ob wir uns Wissen selbst aneignen oder nur vom Zuhören beeinflussen lassen, zeigt eine Geschichte von Max Planck. Max Planck und sein Chauffeur. Das ist eine Briefmarke von Max Planck. Er hat gelebt von 1858 bis 1947. Und Max Planck hat im Jahr 1918, vor 100 Jahren hat er den Nobelpreis in Physik bekommen. Er ist in Stockholm, hat er den Preis dann bekommen, ein Jahr später, 1919. Und ein Stück von dieser Geschichte von Max Planck und seinem Chauffeur möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Nachdem Max Planck, der Begründer der Quantenphysik, im Jahre 1919 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, reiste er in Deutschland herum, um seine Theorien und Entdeckungen an diverse Fakultäten zu präsentieren. Nach etlichen Vorträgen beklagt sich sein persönlicher Chauffeur. So langsam wird es mir langweilig, ständig die gleiche Rede zu hören, Herr Professor Planck. Der Chauffeur schlägt vor, wie wäre es, wenn ich in München Ihren Vortrag halte? Max Planck gefällt die Idee, er stimmt zu. Die tauschen beide die Rollen. Max Planck schnappt sich die Chauffeurmütze, fährt nach München. Da in dieser Zeit die Bilder in den Medien sehr selten waren und wenn, dann war es eher unscharf zu sehen, wusste jetzt niemand so genau, wie Max Planck aussah. Wäre also heute gar nicht mehr möglich. Und so trat an diesem Abend in München der Chauffeur auf. Und während Max Planck mit der Chauffeurmütze in der ersten Reihe saß. Der Chauffeur machte seine Sache hervorragend. Wort für Wort, Satz für Satz entwickelte er das schwierige Thema Quantenphysik. Ohne sich auch nur einen Fehler zu leisten. Ganz souverän hielt er einen langen Vortrag über Quantenphysik. Als er jedoch am Ende des Vortrags angelangt war, passierte etwas, das an keinen der Abende zuvor geschehen war. Ein Physikprofessor aus München erhob sich und stellte eine fachspezifische Frage. Der Chauffeur hörte aufmerksam zu, dachte einen Moment nach, hielt inne, deutete dann in die erste Reihe und sagte mit gelangweilter Stimme, ich werde meinen Chauffeur bitten, diese Frage zu beantworten. Also ich habe diese Geschichte gelesen und fand es genial, weil das so schön aufzeigt, ja, diesen Unterschied, dieses Wissen, das man sich aneignet, ja, echtes Wissen und dem Chauffeurwissen. Ist ein Begriff, können Sie auch googeln, Chauffeurwissen, da findet man diese Geschichte im Internet. Ja, das eine, dieses echte Wissen, was sich durch aufwendige Forschungen, was man aneignet, oder ich denke jetzt an die Schulkinder, die ja jahrelang in die Schule gehen, um sich ganz viel Wissen anzuhäufen. Ja, könnten ja auch eigentlich alles googeln, ne? Nachschauen. Ja, aber was ist das Chauffeurwissen? Nichts anderes als eine große Aufmachung, eine Show, gut rauskommen. Doch das Gefährliche am Chauffeurwissen ist, dass es uns und den Menschen um uns herum die Illusion vermittelt, wir wüssten Bescheid. Und doch ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ich meine, der Chauffeur hat wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, von was er erzählt. Also ich kann Ihnen Quantenphysik auch nicht erklären, ich weiß nicht, was ist. Ich habe es versucht, bei Wikipedia nachzulesen, ich habe es nicht verstanden. Aber der Chauffeur hat es, ja, auswendig gelernt. Aber bestimmt nicht gewusst, um was das geht. Ja, manche reden schlau daher oder plappern manches nach und wissen gar nicht, von was sie reden oder was sie damit anrichten. Ja, wie viel von unserem Wissen über Gott und die Welt entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Chauffeurwissen? Ich habe mir auch überlegt, manches übernehme ich auch, was ich von Leuten höre und gebe es einfach irgendjemand weiter und prüfe es vielleicht gar nicht oder gehe unvorsichtig damit um oder will Eindruck schinden und gebe irgendwas weiter, von was ich keine Ahnung habe. Mich lehrt es, dass ja, die großen Fragen des Lebens, unsere Werte, woran wir uns orientieren wollen, das müssen wir uns selber ja, erarbeiten. Aneignen, nach Antworten suchen und darum ringen. Es ist auch keine gute Idee, irgendwas vielleicht einfach nachzusprechen, wie der Chauffeur. Es ist gut, unser Wissen, auch gerade Bibelwissen, sich selber anzueignen und unsere Werte, unsere Einstellung mit Gottes Wort abzugleichen. Ja, und da ist mir, in diesem Punkt ist mir meine Mutter ein Vorbild. So wie ich es am Anfang erzählt habe. Meine Mutter, die sich viel selber angeeignet hat. Aus ganz verschiedenen Quellen, ich denke, das ist auch wichtig, so wie es verschiedene Bibelübersetzungen gibt oder verschiedenartige Predigten zu hören, mit Leuten zusammenzukommen in einem Bibelkreis oder über die Bibel zu reden. Sich das selber anzueignen, zu prüfen immer wieder an Gottes Wort. Ja, und meine Mutter, die hat es dann auch so gelebt. Sie hat ihr Wissen weitergegeben und für mich ist es auch wichtig, ich schaue auch gern Quizsendungen an, ich würde bei keiner auftreten, aber ich mag es auch gern, mich weiterzubilden, verschiedene Bücher zu lesen, ein breites Spektrum zu haben und ja auch in der Bibel zu lesen. Und mir ist es wichtig, jeden Tag in der Bibel zu lesen und daran mich meine Werte zu orientieren. Und wir können auch viele Predigten anhören. Ich denke, das Internet ist voll davon. Man könnte sich jeden Tag eine Predigt anhören, aber deswegen muss man noch lange nicht danach leben. Wenn man aber sich das selber aneignet, von Gott sein Herz berührt lassen, so wie ich es vorhin gezeigt habe an dem Baum, dann hat es auch Folgen und Auswirkungen. Wenn wir schauen, dass die Wurzeln am Wasser stehen, wenn wir unser Herz von Gottes Geist erfüllen lassen, dann wird es auch Auswirkungen haben. Und es werden auch die Menschen in eurem Umfeld merken, ob ihr in dieser Beziehung lebt, wie der Baum am Bachufer, an welcher Quelle ihr lebt. Denn echtes, fruchtbringendes Leben hat immer Auswirkungen. So wie es in dem Psalm heißt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist eine ganz tolle Zusage, die wir haben. Und ich wünsche Ihnen das, ja, so wie es auf dem Bild ist, so der Baum am Bachufer zu sein und an der Quelle zu leben. So wie Jesus bietet uns diese Quelle an, als lebendiges Wasser. Das ist eine tolle Zusage. Ich bete noch. Ja, und danke, Herr, dass du uns dieses lebendige Wasser anbietest, frisches Wasser. Herr, dass wir leben können wie der Baum am Bachufer, nicht von irgendeiner abgestandenen Pfütze, sondern lebendiges Wasser. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir auch mit dir in Verbindung bleiben, dass wir mit den Wurzeln dein Wort auch aufnehmen, das, was du uns sagst, durch deinen Geist, durch Erfahrungen, durch Begegnungen mit anderen Menschen, dass wir es in unserem Herzen prüfen, dass wir danach leben, dass wir gute Früchte bringen, weil wir unter deinem guten Einfluss, unter deinem Segen stehen. Ja, da bitte ich dich, Herr, dass du uns ganz bereit machst dazu, wie ein Baum am Bachufer zu sein. Amen.